Creme. Aber das soll jetzt nicht heute unser Thema sein. Wir haben jetzt im letzten Jahr haben wir ja begonnen, über das Vaterunser zu sprechen, um das gottzentrierte Gebet ein bisschen besser zu beleuchten. Dazu hatte ich begonnen, aus dem Buch Gedanken zusammenzufassen, des Autors Zak Ponen, zu eisende Betrachtungsperspektive des Vaterunsers. Des Gebets, das der Herr seine Jünger und somit auch uns, die wir ihm nachfolgen wollen, gelehrt hat. Ich fasse nochmal ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte aus den ersten Versen des Vaterunser aus der letzten Predigt zusammen. Beginnt mit unser Vater im Himmel. Nicht jeder kann jedoch Gott als Vater anreden. Nur wenn sich jemand von der Sünde abwendet und sich Jesus Christus als dem Herrn seines Lebens hingibt, wird er als Kind Gottes wiedergeboren. Nur dann kann er Gott Vater nennen. Und so wie ein Kind auf dem Schoß seines Vaters sitzt, dürfen wir dann genauso innig mit Gott verbunden sein. Einem liebevollen und fürsorglichen Vater, der voller Freude ist, von uns zu hören und der sich von Herzen gern um uns kümmert. Unser Vater im Himmel. Wir sollten Gott als unseren Vater, der im Himmel ist, ansprechen. Das heißt, er ist nicht nur unser Vater, er ist auch der allmächtige Gott. Wir müssen diese beiden Tatsachen fest im Gedächtnis behalten, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. An der Stelle passt vielleicht ein Beispiel ganz gut, das man kürzlich in einer Fernsehpredigt gehört hat. Da hat der Pastor, der zu der Gemeinde gesprochen hat, vermutlich versucht, Gott so zu verpacken, dass er für sein Publikum angenehm erscheint. Wie hat er das getan? Er hat Gott als Partytiger bezeichnet und die Jugend eingeladen, mit Gott Party zu feiern. Da stockt mir schon etwas der Atem. Klar, wir können mit Gott über Mauern springen, aber eben nicht, um mit ihm Pferde zu stehlen. Wir müssen aufpassen, dass wir den respektlosen Abstand nicht unterschreiten, denn dann laufen wir Gefahr, Gott auf unsere menschliche Ebene herunterzuholen. So etwas ist meiner ganz persönlichen Meinung nach nicht nur respektlos, sondern dämonische Lehre. Denn wir holen Gott auf unser menschliches Niveau herunter, solange er uns eben angenehm ist. Wir nähern uns ihm in Ehrfurcht, weil er ein Gott ist, der auch ein verzehrendes Feuer ist, wie wir in Hebräer 12, Vers 29 lesen können. Es gibt zwei Extreme, zu denen Menschen tendieren, wenn sie sich Gott nahen. Es gibt jene, die glauben, dass Gott unnahbar ist und dass sie nichts von seiner Liebe wissen, in ständiger Angst vor ihm leben. Das andere Extrem sind Christen, die eine solche unheilige Vertrautheit mit Gott gewonnen haben, dass sie ihn nicht länger als verzehrendes Feuer fürchten. Jemand, der sich ohne Ehrfurcht Gott nähert, der kennt Gott überhaupt nicht. Weiter lesen wir, unser Vater im Himmel, nicht mein Vater im Himmel. Hier wird eben durch das Unser betont, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft der Gläubigen ist, in der kein Einzelner im Vordergrund steht. Er hat alle mit demselben Preis vom Tod erkauft, mit dem Blut des Herrn Jesus Christus. Ich bin nur eins seiner vielen Kinder. Er ist eben unser Vater. Ich kann daher keine richtige Beziehung mit Gott haben, wenn meine Beziehung mit meinen Glaubensgeschwistern in dieser Familie nicht in Ordnung ist. Wir können nicht zu Gott kommen, wenn wir irgendeine Person im Leib Christi verachten. Soweit die Kurzzusammenfassung der ersten Zeile unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Damit geht es im Thema weiter. Gebet ist im Wesentlichen eine Angelegenheit unseres Lebens. Und das ist der Grund, warum Jesus uns auftrug, alle Zeit zu beten. So können wir das nachlesen in Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht ermatten soll. Das bedeutet nicht, dass wir die ganze Zeit auf unseren Knien sein sollen. Wir haben unsere Zeiten, wo wir eine Weile auf unseren Knien beten. Aber wir müssen alle Zeit in einem Geist des Gebets sein. Gebet muss unser ganzes Leben beeinflussen. Das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, offenbarte, was die Prioritäten unseres Lebens, was unsere größten Sehnsüchte sein sollten. Es enthält 6 Bitten. Die ersten 3 Bitten betreffen Gott. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Die nächsten 3 Bitten, die betreffen uns. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt hier etwas sehr Wichtiges, was wir uns merken sollten. Unsere Hauptbitten sollten sich nicht auf unsere eigenen Probleme beziehen. Wir mögen viele Probleme haben, vielleicht sogar geistige, aber sie sollten in unserem Gebet nicht als erstes vorkommen. Gottes Herrlichkeit muss das Oberste sein. Wenn wir unser Leben prüfen und sehen, was in unserem Herzen Priorität hat, während wir unser Verlangen vor Gott ausdrücken, mögen wir feststellen, dass wir selten, wenn überhaupt, dieser Reihenfolge gefolgt sind. Dies zeigt, dass wir diese Lehre Jesu nicht ernst genommen haben. Denn wenn wir Gottes Wort genau und sorgfältig gelesen hätten, hätten wir festgestellt, dass Jesus uns gelehrt hat, nur auf eine Art und Weise zu beten. Mit Gott und seiner Herrlichkeit als oberster Priorität. Eben auf Gott zentriert. Dies ist die Art und Weise, wie Gott den Menschen auch geschaffen hat. Gott sollte das Haupt und der Mensch sollte wie der Leib sein, der dem Haupt unterstellt ist. In unserem Leib ist das Haupt oben, nicht nur physisch, es regiert auch den Leib. Und solange unser Haupt die Kontrolle über die körperliche Funktion hat, ist alles in Ordnung. Der Herr wünscht sich, dass wir geistlich aufrecht einhergehen. 3. Mose 26, Vers 13. Das Problem vieler Gläubigen besteht darin, dass ihr Haupt nicht am richtigen Platz ist. Sie geben Gott nicht den Platz, den er in ihrem Leben haben sollte. Wenn Gott in unserem Leben, in unseren Sehnsüchten, in unseren Wünschen und in unseren Ambitionen den ersten Platz hätte, und wenn Gott und seine Herrlichkeit die brennende Leidenschaft unseres Lebens wäre, würde das jedes Mal, wenn wir im Gebet zu Gott kommen, klar zum Ausdruck kommen. Der Grund, warum viele Dinge in unserem Leben nicht zusammenpassen und warum es Verwirrung und Chaos gibt, liegt darin, dass Gott nicht an erster Stelle steht. Und selbst wenn wir beten, begehren wir die Gaben mehr als den Geber. Ein Kennzeichen eines geistlichen Menschen besteht darin, dass er den Geber mehr begehrt als die Gabe. Und er liebt den Geber sogar, wenn er keine Gaben empfängt. Ich denke, dass es genau der Punkt ist, der zum Ausdruck kommt, wenn wir in unseren Bitten schließen mit dem "Nicht mein, sondern dein Wille geschehe". Es ändert nichts an unserer Liebe zu dem Geber, wenn wir nichts empfangen, denn wir vertrauen ihm, dass er besser weiß, was gut ist für uns. Das ist einer der Tests, durch den wir einschätzen können, ob wir geistlich gesinnt sind oder nicht? Sind wir zufrieden, selbst wenn Gott unsere Gebete nicht wie erwartet erhört? Wie kommt es, dass viele Christen murren und jammern, wenn Gott ihre Gebete nicht erhört? Weil sie nur seine Gaben haben wollen. Der Geber ist nur ein Erfüllungsgehilfe für ihre Wünsche. Sie waren wie der verlorene Sohn, der, als er vom Vater bekam, was er wollte, wegzog, um es für sich zu genießen. Er wollte nur die Gaben seines Vaters. Er kam erst zurück zu seinem Vater, nachdem er all seine Gaben aufgezehrt und noch etwas mehr haben wollte. Das Gleichnis könnte man nachlesen in Lukas 15, in Versen 11 bis 24. Beachte, dass 50% dieses Gebets mit Gott und seiner Herrlichkeit zu tun haben. Nicht, dass wir in einer Art Ritual einfach sagen, Herr, zuerst möchte ich, dass dein Name verherrlicht werde, und danach die ganze nächste Stunde darauf verwenden, ihm sozusagen eine Einkaufsliste all unserer Wünsche vorzulegen. Wir sprechen hier nicht über eine bestimmte Form des Gebets, sondern vielmehr über eine veränderte Einstellung und eine Neuorientierung unseres Sinnes, damit Gott und seine Herrlichkeit jetzt in unserem Denken an erster Stelle sind. Die Selbstzentriertheit ist eine Wurzel aller Sünden. Gott schuf in diesem Universum alles so, dass es auf ihn ausgerichtet ist. Betrachte die Sonne, den Mond, die Planeten und die Sterne. Sie haben keinen eigenen Willen. Sie gehorchen ihrem Schöpfer bedingungslos. Die Erde dreht sich um die Sonne, ohne auch nur irgendeine Frage zu stellen. Die Sterne bewegen sich schon seit Jahrtausenden in ihrer festgelegten Umlaufbahn. Sie sind treu auf dem Pfad geblieben, den Gott für sie bestimmt hat. Aber Gott hat keine Freude an solchen leblosen Objekten. Er möchte Söhne haben. Er schuf zuerst die Engel mit einem freien Willen. Luzifer, das Haupt der Engel, rebellierte gegen Gott, weil er nicht auf Gott zentriert sein wollte. Sünde nahm ihren Anfang, als ein geschaffenes Wesen ein Leben führen wollte, das auf sich selbst zentriert war. Jesaja 14, 12 bis 15. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn wenn wir verstehen wollen, was Sünde ist, müssen wir verstehen, woher sie stammt. Dann werden wir verstehen, dass Sünde nicht bloß Ehebruch, Mord, Zorn oder Eifersucht und so weiter ist. Sünde hat ihre Wurzel in der Selbstzentriertheit. Es war eben die Selbstzentriertheit, die einen Engel in einem Augenblick zu einem Teufel machte. Und Selbstzentriertheit wird Menschen auch heute noch in Teufel verwandeln. Es war Ich-Bezogenheit, die Adam in einem sündigen, gefallenen Menschen verwandelte. Die beiden Bäume im Garten Eden, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Diese beiden Bäume symbolisieren zwei Lebensprinzipien. Nach diesen beiden Lebensprinzipien konnte Adam leben. Einer stand für ein gottzentriertes Leben und der anderen für ein Leben, das selbstzentriert war. Satan versuchte Eva mit diesen Worten, um vom verbotenen Baum zu nehmen. Deine Augen werden aufgetan werden und du wirst sein wie Gott. Dann kannst du in Unabhängigkeit von Gott leben. Adam und Eva entschieden sich für dieses Leben, auf sich selbst zentriert und unabhängig von Gott zu sein. Gott fordert uns nicht auf ihn zentriert zu sein, weil er etwas für sich selbst haben möchte. Nein, es dient zu unserem Besten, dass er uns auffordert, ihn in unserem Leben an die erste Stelle zu setzen. Wenn wir Gott nicht anbeten, werden wir schließlich ganz sicher etwas anderes anbeten. Entweder uns selbst oder den Teufel oder die Welt. Wenn Gott sagt, lernt mich anzubeten, lernt auf mich zentriert zu sein, dann tut er das, um uns davor zu bewahren, dass wir uns durch falsche Anbetung selbst zerstören. Es dient zu unserer Rettung und zu unserem Besten. Gott schuf die Erde, um sich um die Sonne zu drehen. Wenn sich die Erde eines Tages entscheiden würde, dass sie genug davon hat, sich um die Sonne zu drehen, und von nun an möchte, dass sie die Sonne um sich dreht, was würde dann geschehen? Die Erde würde dadurch einem Gesetz Gottes ungehorsam sein. Und daher wird es keinen Wechsel der Jahreszeiten mehr geben und alles Leben auf Erden würde sehr bald zugrunde gehen. Ungehorsam gegenüber Gott führt immer zum Tod. Auf diese Weise kam auch der geistliche Tod in die Welt. Gott schuf den Menschen, um auf ihn ausgerichtet zu sein. Aber der Mensch weigerte sich, Gott als sein Zentrum anzuerkennen. Und an diesem Tag starb er. Wenn wir das erkennen, wenn wir verstehen, dass das Heil bedeutet, von Selbstzentriertheit befreit zu werden. Das Neue Testament lehrt, dass ein Mensch zuerst Buße tun muss, um gerettet zu werden. Buße tun bedeutet, sich vom alten Lebensweg abzuwenden. Es bedeutet viel mehr als bloß ein paar schlechte Gewohnheiten, wie Trinken oder Glücksspiel aufzugeben und so weiter. Unser alter Lebensweg ist ein selbstzentriertes Leben. Und Buße tun bedeutet zu sagen, Herr, ich habe satt, auf mich selbst zentriert zu sein und möchte jetzt mich dir zuwenden und auf dich zentriert sein. Wie erfahren wir Errettung von dieser Selbstzentriertheit? Jesus kam, um uns vor Sünde zu retten. Mit anderen Worten, er kam uns, um uns von unserer Selbstzentriertheit zu retten. Und doch, wenn wir unser Leben überprüfen, stellen wir fest, dass es sogar in unseren heiligsten Wünschen Selbstzentriertheit gibt. Gott zu bitten, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, kann auch ein ich-bezogenes Begehren sein. Wenn wir diese Kraft haben möchten, um ein größerer Prediger oder ein größerer Heiler oder sonst was zu sein. Also der Gedanke hat mich ziemlich beschäftigt und ich habe mich dahingehend auch mal wieder geprüft. Was ist die Sehnsucht, was ist der Grund für die Sehnsucht, die man in unserem Herz habe, mit dem herrlichen Geist erfüllt zu werden? Es ist einfach die Aussage des Paulus, die er macht. Ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Und nicht dabei kann uns der Heilige Geist helfen. Das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Deswegen brauchen wir ihn. Ist das ein anderes Begehren, mit dem man um den Heiligen Geist bittet, dann ist das genauso ein selbstsüchtiges Begehren. Ja, wie es wäre, wenn wir in dieser Welt jemand sein wollen. Siehst du, wie Sünde sogar in das Allerheiligste eindringt? Das ist der Grund, warum Jesus lehrte, als allererstes nicht darum zu beten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden mögen, sondern dass Gottes Name geheiligt werden möge. Nur ein wirklich geistlicher Mensch kann dieses Gebet aufrichtig beten. Natürlich kann jeder dieses Gebet wiederholen. Aber um es wirklich aus tiefstem Herzen zu meinen, wird eine völlige Hingabe an Gott erfordern, wo er in unserem Leben an der ersten Stelle steht, wo wir auf ihn zentriert sind und wo wir in seinem Segen nicht so sehr suchen wie in selbst. Wenn er uns seine Gaben gibt, ist es schön und gut. Wenn er uns keine seine Gaben gibt, ist das für uns auch in Ordnung. Denn wir verlangen nach ihm selbst, nicht nach seinen Gaben. Warum lehrte Gott die Israeliten, ihn von ganzem Herzen und ihren Nächsten wie sie selbst zu lieben? Nur, um sie von ihrer Ich-Bezogenheit zu befreien. Gott ist ständig voller Freude. Im Himmel gibt's keinen Kummer und keine Sorgen, weil alles auf Gott ausgerichtet ist. Die Engel freuen sich immer, weil sie auf Gott zentriert sind. Der Grund, warum uns Freude, Friede und andere geistliche Tugenden mangeln, liegt darin, dass wir unser richtiges Zentrum nicht gefunden haben. Wir haben die Tendenz, Gott für unsere eigenen Zwecke zu benutzen. Und sogar Gebet verkommt dann zu etwas wie diesem. Herr, bitte lass mein Geschäft gedeihen. Hilf mir in meinem Job eine Beförderung zu bekommen. Bitte lass mich ein besseres Haus bekommen. Und so weiter und so fort. Wir möchten, dass Gott unser Diener wird, um unser irdisches Leben bequemer zu machen, wie der Geist in der Geschichte von Aladdin und seiner Wunderlampe. Das ist die Art von Gott, zu dem so viele Gläubige beten. Einer, der ein Mittel für ihr eigenes Vorankommen und ihren Vorteil in dieser Welt ist. Aber der Gott des Neuen Testaments ist nicht jemand, der dir hilft, den 100-Meter-Lauf bei der Olympiade zu gewinnen oder um deinen Konkurrenten bei einem Geschäftsabschluss auszutricksen. Es sind unsere Gebete, die offenbaren, wie ich bezogen das mir sind. Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Unsere Lust am Herrn zu haben bedeutet, Gott ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Und daher ist es nur eine gottzentrierte Person, die alle Wünsche des Herzens erfüllt haben kann. Der Herr wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Das heißt denen, die ihr Leben von Gott beherrschen lassen. Psalm 84, Vers 12. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und der Gerechte ist ein gottzentrierter Mensch. Jakobus 5, 16. Im Gegensatz dazu wird das inbrünstige Gebet des ich-bezogenen Menschen, sogar wenn er die ganze Nacht über betet, vergeblich sein. Es ist die Art von Leben, das wir leben, das dem Gebet, das wir beten, Wert verleiht. Das ist der Grund, warum die ersten drei Begehren deines Lebens folgende sein sollten. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir mögen viele andere Bitten haben wie heile meine Rückenschmerzen, hilf mir, ein besseres Haus zu finden, hilf meinem Sohn, eine Arbeitsstelle zu finden, und so weiter und so weiter. Das sind gute Bitten. Aber wenn du sagen kannst, Vater, sogar wenn du mir diese Bitten nicht gewährst, ist es mein Hauptwunsch, dass dein Name verherrlicht wird. Egal, was meine Umstände sein mögen, ob du meine Bitte erfüllst oder nicht, dein Name soll verherrlicht werden. Wenn das deine Gedanken sind, dann bist du ein geistlicher Mensch. Dann bist du ein gottzentriertes Kind Gottes. An dem Punkt möchte ich für heute wieder zum Ende kommen. Das nächste Mal geht es weiter mit Dein Reich komme. Ihr seht, wie viel hier im Detail steckt, über das wir hinwegsehen, wenn wir dieses Gebet auf Sprechchoräle reduzieren. Es ist doch ein wirkungsvoller Schachzug des Widersachers, dieses wertvolle Gebet so in der Oberflächlichkeit verschwinden zu lassen. Doch ist es uns wichtig, in Harmonie mit unserem Schöpfer zu leben, ihn immer besser kennen und lieben zu lernen und näher zu ihm zu suchen, dann wird uns der Geist Gottes in die Tiefe seines Wortes mitnehmen und uns es aufschließen. Es lohnt sich immer wieder, sich für die Dinge Zeit zu nehmen, die uns im Leben vielleicht sogar selbstverständlich geworden sind. Amen.